Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zur neuen Folge im August 2026. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Altmann.
Deutschland befasst sich mal wieder mit seiner Gasversorgung. Die Sperrung der Straße von Hormuz beeinträchtigt die LNG-Versorgung. Aber da sind auch nur wenig gefüllte Erdgasspeicher, die uns Sorgen für den Winter machen. Und da sind jetzt konkrete Überlegungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, eine nationale Gasreserve zu etablieren. Wird das dafür sorgen, dass endlich unsere Gasspeicher wieder voll werden?
Nein, das wird sie nicht und das soll sie auch nicht. Hier geht es um eine, nennen wir das mal, eiserne Reserve, wenn die Gasversorgung zusammenbricht. Also zum Beispiel große Erdgasquellen, etwa die Pipelines aus Norwegen, ausfallen. Ansonsten bleibt es Sache der Erdgasindustrie, für Versorgungssicherheit in Deutschland zu sorgen und damit auch für angemessen gefüllte Erdgasspeicher.
Spannende Unterscheidung. Wir hätten dann eine nationale Gasreserve, ohne dass die Speicher insgesamt voll wären. Darauf müssen wir noch eingehen. Aber zunächst einmal zum Hintergrund der nationalen Gasreserve. Wir werden doch in Deutschland seit mehr als 60 Jahren mit Erdgas versorgt. Immer ohne eine nationale Gasreserve. Warum hatte Erdgas keine strategische Reserve? Woher kommt auf einmal der Bedarf? Und hängt das mal wieder mit dem Ende der Russengaslieferung zusammen?
Ja, in der Tat. Russland spielt auch hier eine große Rolle, aber nicht nur wegen Erdgas. Zwei Punkte. Seit dem Ende der Erdgasimporte aus Russland haben wir unsere Erdgasversorgung in der EU auf neue Füße gestellt. Bis dahin war die Erdgasversorgung in Deutschland weitestgehend auf Pipeline-Gas ausgerichtet. Aus Norwegen bis vor wenigen Jahren auch mit großen Mengen aus den Niederlanden und natürlich große Mengen aus Russland. Und wie unsere Hörer wissen, gehört auch die heimische Erdgasproduktion dazu. Diese Pipeline-basierte Versorgung hatte ein Höchstmaß an Liefersicherheit und Themen rund um die Notwendigkeit einer Gasreserve für die Lieferkrise, die kamen eigentlich nicht auf. Die damaligen Lieferpartner entlang der Importrouten, die hatten das im Griff. Und die Erdgaslieferanten haben auch die Liefersicherheit für den Normalbetrieb sichergestellt, auch für den eiskalten Winter.
Und das hat sich durch das Ende der russischen Lieferung geändert?
Exakt. Mittlerweile bekommt Deutschland mehr als die Hälfte seines Erdgasbedarfs über die globalen LNG-Routen. Sei es direkt über unsere LNG-Anlandepunkte in Norddeutschland oder über LNG, das uns insbesondere über Belgien und die Niederlande erreicht. Und diese globalen LNG-Routen sind anderen Unsicherheiten und Risiken ausgesetzt. Das sehen wir gerade bei der kriegerischen Auseinandersetzung in der Straße von Hormuz. Dass sich die Bundesregierung da Gedanken macht, das kann ich gut nachvollziehen. Aber leider ist es ehrlich gesagt meiner Ansicht nach nicht nur das.
Sondern?
Naja, als Folge des Krieges gegen die Ukraine muss die Sicherheitslage in Europa neu beschrieben werden. Insbesondere ist deutlich geworden, dass Erdgas geopolitisch als Instrument eingesetzt wird. Und zwar nicht nur bezogen auf die Moleküle, sondern auch bezogen auf die Erdgasinfrastruktur. Also zum Beispiel Pipelines, ja. Und auch insofern besteht eine neue Einschätzung der Gefährdungslage hier in Europa. Auch das müssen wir antizipieren. Es geht um die Resilienz unserer Erdgasversorgung. Und die Regierung packt meiner Ansicht nach völlig zu Recht dieses wichtige Thema an. Und wirklich, also ganz offen, vor ein paar Jahren hätte ich die Notwendigkeit einer solchen Notreserve wirklich abgelehnt. Ja? Und zwar mit dem Argument, denkbare Engpässe und kurzfristige Lieferausfälle, die müssen durch die Gasindustrie selbst gelöst werden. Ja? Und die Gasindustrie hatte sich dazu auch ehrlich gesagt immer Gedanken gemacht und auch Vorkehrungen getroffen. Ja? Aber Pipelines oder LNG Infrastruktur im Kontext mit kriegerischen Auseinandersetzungen, das ist eine neue Qualität.
Das Instrument ist ja auch nicht ganz neu. Ich erinnere mich an die Erdölbevorratung, die wir in Deutschland ja schon seit den Ölkrisen in den 70er Jahren kennen. Da wird eine Notfallreserve für 90 Tage vorgehalten. Und zwar auch für Benzin, Diesel und Kerosin.
Exakt, exakt. Damals in der ersten Ölkrise in 73, 74, also Yom Kippur-Krieg, da hatten arabische Lieferländer ihre Ölproduktion gedrosselt, die Preise stiegen in die Höhe, die westliche Welt geriet in eine große Krise. Und die Älteren hier erinnern sich sicherlich noch an Sonntagsfahrverbote. Kurz, in dieser Gemengelage wurde unter anderem der Erdölbevorratungsverband gegründet. Aber nicht nur das. Europa hat seine Bemühungen um eigene Ölreserven massiv erhöht, insbesondere in der Nordsee. Damals nannten wir es noch nicht Resilienz, wie wir das heute nennen würden, aber genau darum ging es, heimische Produktion. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation, was unsere Erdgasversorgung angeht. Und darum reagiert jetzt auch die Bundesregierung, ähnlich wie damals bei der Ölbevorratung reagiert wurde.
Interessante Parallele zwischen Öl und Gas. Aber warum kann das nicht der Markt lösen? Wenn wir alle besorgt sind wegen Risiken bei der Gasversorgung, warum sind die Gasspeicher in Deutschland dann so leer? Sie sind zurzeit nur rund zur Hälfte gefüllt. So wenig wie seit Jahren nicht um diese Zeit. Und viele sorgen sich, dass wir die erforderlichen Füllstände bis zum Beginn des Winters nicht erreichen. Das ist doch ein echter Widerspruch, oder nicht?
Ja, und das ist auch eine interessante Fragestellung jetzt hier. Wer in Deutschland Erdgas an Kunden verkauft, muss dafür sorgen, dass er seine Verträge auch einhalten kann, auch im kalten Winter. Und wenn einem Gashändler ein Lieferant, zum Beispiel aus Norwegen, ausfällt, weil die Pipeline nicht verfügbar ist, dann muss er sich um Alternativen kümmern. Solide Gashändler sichern ihr Portfolio entsprechend ab, auch mit Erdgas im Speicher. Ja? Aber das hat Grenzen und je nach Ursache der Lieferunterbrechung mag es auch um Force majeure gehen, also um höhere Gewalt, bei der dann schlicht nicht mehr geliefert werden muss. Und da setzt die nationale Gasreserve an. Es geht um externe Versorgungsschocks, die mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten, aber dann eben eine große Wirkung erzeugen können und von Lieferanten auch dann ehrlich gesagt nicht mehr sinnvoll abgesichert werden können oder eben nur zu ganz, ganz enormen Kosten. Und da kommt jetzt eben Staat ins Spiel, ähnlich wie er das seinerzeit bei der Ölbevorratung gemacht hat.
Aber nochmal, warum sind die Speicher in Deutschland so leer? Von der Wirtschaftsministerin hören wir, dass der Markt das richten soll und wird.
Ja, und das ist tatsächlich ein anderes Thema. Da erleben wir gerade, dass sich mit der Einspeicherung von Erdgas in Deutschland kein Geld verdienen lässt. Und dann wird eben nicht genug eingespeichert. Zum Hintergrund mal kurz. Also der Normalfall für eine Einspeicherung ist ja nicht die strategische Reserve für Krisen, sondern die Einspeicherung wird im Sommer gemacht, damit im Winter der höhere Bedarf abgedeckt werden kann. Und im Regelfall führt dieser höhere Winterbedarf auch zu höheren Preisen im Winter. Und dann speichern die Gashändler im Sommer ein und im Winter wieder aus. Und Geld kann man damit verdienen, wenn die Preise im Winter höher sind als im Sommer. Und jetzt kommt's, genau das ist gerade nicht der Fall. Und entsprechend gering ist die Einspeicherrate.
Und woran liegt diese Preisentwicklung?
Nicht zuletzt an der Krise in der Straße von Hormuz, die gerade die Preise aus Knappheitsgründen jetzt im Sommer global hochtreibt. Und gleichzeitig gibt es hohen Sommerbedarf in Asien. Und ganz ehrlich, die Unsicherheiten, wie sich das in Hormuz entwickelt, tun meiner Ansicht nach insgesamt ein Übriges.
Und warum gehen die Preise für den Winter nicht auch in die Höhe angesichts der Krise?
Ja, so ganz schlicht könnte man vermuten, dass die Händler erwarten, dass im Winter wieder alles in Ordnung ist und genug Erdgas für die Abdeckung des Winterbedarfs zur Verfügung steht. Zum Beispiel durch zusätzliches LNG oder weil der Erdgasbedarf in der Industrie wegen der hohen Preise zurückgehen mag. Also ein Mix aus denkbaren Aspekten. Jedenfalls, und das muss man einfach so feststellen, die Sorge vor der Wintermangellage ist zurzeit nicht eingepreist, wie es so schön heißt, denn sonst wären die Preise höher.
Das ist mir noch nicht ganz klar. Sorgt dann der Markt doch nicht für Anreize zur Speicherbefüllung? Hat die Wirtschaftsministerin Unrecht mit ihrer Feststellung, dass der Markt das richten werde?
Ja, da mag es ja Akteure geben, also Gashändler, die schlicht darauf setzen, dass am Ende der Marktgebietsverantwortliche, ein sperriges Wort, das ist Trading Hub Europe, THE, dafür sorgt, dass die Speicherfüllstandsvorgaben in Deutschland erfüllt werden. Zum Beispiel, indem Einkaufsmengen ausgeschrieben werden oder indem THE dann im Winter direkt einkauft. So sieht es unser Energiewirtschaftsgesetz im Ernstfall auch vor. Das ist, wenn man so will, eine Notmaßnahme zur Füllung von Speichern. In diesem Wissen, und jetzt wird es dann spannend, und Sie wissen ja, dass ich Spaß an Spieltheorie habe, in diesem Wissen mögen dann Marktteilnehmer ein solches Vorgehen antizipieren und gewissermaßen auf das Eingreifen von THE warten. Man verlässt sich einfach auf die Erfüllung durch Regulierer und das wirkt sich jetzt auf die Preise aus, auch für den Winter. Ja? Wie gesagt, gelebte Spieltheorie. Für mich stellt sich die Frage, ob nicht die staatlich erzwungene Befüllung der Speicher wieder abgeschafft werden sollte, damit die Gashändler, getrieben von Marktdynamik, die Speicher auch tatsächlich befüllen. Das ist dann allerdings eine andere Podcast-Folge.
Vielen Dank. Ich habe aber auch mitgenommen, dass die nationale Gasreserve gerade nicht schon dann zum Zuge kommen soll, wenn die Gasspeicher nicht ausreichend gefüllt sind. Korrekt? Es geht um sogenannte exogene Ereignisse, um außergewöhnliche Krisensituationen, zum Beispiel Sabotage, globale Mangellage. Was kann eine nationale Gasreserve leisten?
Genau, also es geht um Krisenvorsorge, auch im Sinne der Security of Supply Verordnung der Europäischen Union. Und zwar auch mit Blick auf die Solidarität der EU-Mitgliedstaaten untereinander. Marktsituationen wie die, die wir im Moment haben, in denen die Speicher nicht ausreichend gefüllt werden, die sind nicht im Scope. Ja, das ist auch richtig so. Das muss durch Marktkräfte und die Marktakteure geklärt werden. Dafür haben wir bei gewöhnlichen Marktentwicklungen eine Gasinfrastruktur, die es den Akteuren ermöglicht, auch für die notwendige Versorgungssicherheit zu sorgen. Wenn erkennbar würde, dass es eine Bereitschaft gibt, auch bei allgemeinen Knappheiten diese nationale Gasreserve einzusetzen, zum Beispiel zur Preisreduzierung, ja, also dann besteht die von mir beschriebene Gefahr, dass sich die Gashändler auch darauf einrichten. Und dann geht das ganz schief, meiner Ansicht nach.
Und wie genau soll die nationale Gasreserve funktionieren?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt im Detail dann auch sehr gespannt, wie die Regierung das konkret auf den Weg bringen wird. Aber konzeptionell lässt sich das sicherlich schon jetzt diskutieren. Also nehmen wir den hoffentlich nicht eintretenden Fall, dass durch eine Sabotage die Pipelines aus Norwegen nach Deutschland nicht zur Verfügung stehen. Sicherlich wird es zunächst darum gehen zu beobachten, ob sich diese Situation durch Marktkräfte managen lässt. Zusätzliches LNG, andere Pipeline-Imports, Speicherverfügbarkeiten, die man hat. In meinem Szenario eines Komplettausfalls von Erdgas aus Norwegen, also das wähle ich jetzt hier echt mal bewusst extrem, dann wäre ja grundsätzlich 40% des Erdgasaufkommens in Deutschland betroffen, jedenfalls bezogen auf die Jahresmenge. Da ist absehbar, dass sich das über kurz oder lang zu einem echten Notfall ausweitet, in dem die nationale Gasreserve dann vermutlich zum Einsatz kommen würde. Sicherlich in der Verantwortung von Bundesregierung oder Bundesnetzagentur, denn die ist ja, also die Bundesnetzagentur als sogenannter Bundeslastverteiler für die Versorgungssicherheit zuständig. Also das muss schon eine staatliche Stelle quasi verkünden. Jetzt haben wir den Notfall. Ja? Und dafür gibt es dann rechtliche Regelungen, damit das seinen geordneten Gang gehen kann. Aber nochmal, nicht die Preise verschaffen das Signal, sondern physische Knappheit.
Und wie groß muss dann so eine Gasreserve sein?
Ja, das ist letztlich eine Frage davon, welches Szenario, welches Risiko damit gemanagt werden soll. Also es gab Vorschläge, dass ganz grob 80 Milliarden Kilowattstunde in eine solche Gasreserve gehen sollten. Das wäre übrigens also ein Drittel des deutschen Speichervolumens. Also damit könnte man eine Menge kompensieren. Also bleiben wir bei meinem Beispiel Norwegen. Ja, aus Norwegen kommen rund 1,4 Terawattstunden pro Tag. Wenn das nicht mehr zur Verfügung stünde, könnte man mit einer so konzipierten Gasreserve etwa 60 Tage ausgleichen. Ob man das auch tatsächlich strategisch vorhalten sollte, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ich mache mir aber auch aus einem anderen Grunde ein Fragezeichen an eine so große strategische Reserve. Und da bin ich noch gar nicht bei den Kosten. Auf diese Weise würde dem normalen Marktgeschehen rund ein Drittel des verfügbaren Gasspeichervolumens entzogen. Denn das ist ja nur für den Notfall verfügbar. Wollen wir damit unterstellen, dass man diese Gasspeicher im Normalbetrieb nicht mehr benötigt? Also das würde mich schon mal wundern, ehrlich gesagt. Diese strategische Notfallreserve soll ja sicher nicht dafür sorgen, dass im Markt auf einmal zu wenig Speicher vorhanden ist. Also das wirkt dann wie eine künstliche Verknappung, mit Konsequenzen auf die Preise. Also das muss man sich genau anschauen.
Das BMWE hat ja jetzt auch eine sehr viel geringere Menge vorgeschlagen. 24 Terawattstunden. Reicht das?
Naja, schauen wir uns den Effekt an. Ja? Also bei meinem Norwegen-Beispiel 24 Terawattstunden, das entspricht mehr als 2 Wochen der gesamten Norwegen-Mengen. Ja? Das BMWE spricht in diesem Zusammenhang mit 40 Tagen LNG-Importe, wobei wir da vorsichtig sein müssen. Ne? Das sind nur die Terminals in Deutschland, die da offensichtlich einbezogen sind bei so einem Statement. Das LNG, das wir aus den Niederlanden oder Belgien bekommen, per Pipeline nämlich, dann schließlich in Deutschland landet, das ist da nicht mitgerechnet. Also aus den Niederlanden und Belgien zusammen erhalten wir an einem kalten Tag auch rund 1,5 Terawattstunden. Ja? Also inklusive der deutschen LNG-Quellen sind wir bei mehr als 2 Terawattstunden pro Tag. Also das ist mehr, als wir da aus Norwegen bekommen. Also wenn ich das zusammenfasse, wir könnten rund 14 Tage Norwegen oder die gesamten Mengen aus den Niederlanden und Belgien kompensieren. Ja. Wenn LNG vollständig ausfiele und für ein solches Szenario würde mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie fehlen, reden wir von immerhin mehr als 10 Tagen. Aber das ist so der Range in Tagen, um den es hier geht.
Lassen Sie uns mal andersherum drauf schauen, aus Verbrauchersicht. Um die geht es ja schließlich. Wie sieht es denn für die aus?
Ja, also wenn es in Deutschland ordentlich kalt wird, dann haben wir einen Gasverbrauch in Deutschland von 5 bis 6 Terawattstunden. Und am normalen Wintertag eher 4. Also nehmen wir mal grob 2 Terawattstunden pro Tag für Haushalte und Gewerbe an einem ziemlich kalten Tag. Dann ließe sich bei einer nationalen Reserve von 24 Terawattstunden für diese besonders geschützten Kunden das mit für mehr als 10 Tage absichern. Allein aus der nationalen Gasreserve. Und dazu kommen natürlich noch weitere Erdgasaufkommen, die von einer solchen Krise, die wir jetzt hier unterstellen, eben nicht betroffen sind. Zum Beispiel, um das auch hier mal wieder zu sagen, die heimische Gasförderung hier in Deutschland. Das kommt hier alles on top und sichert zusätzlich ab.
Ist es denn wirklich nur eine Frage von Tagen? Wie war es denn, als die russischen Erdgaslieferungen in 2020 zum Erliegen kamen?
Ja, guter Punkt. Aber Fakt ist auch, wir sind mittlerweile auch dank der nun in Nordwesteuropa etablierten zusätzlichen LNG-Infrastruktur sehr viel besser in der Lage, mit Stresssituationen bei der Gasversorgung umzugehen. Ja, das zeigt ja auch die Krise in der Straße von Hormuz, die wir gerade haben, nicht? Die hat ja zu viel geringeren Verwerfungen geführt, obwohl insgesamt ähnliche Mengen betroffen sind. Und mehr als 60 Jahre sind wir ganz ohne staatlich organisierte eiserne Reserve ausgekommen. Jetzt hat sich die Lage geändert, ja. Habe ich gesagt. Aber lass uns auch nicht gleich hier über Bord gehen. Also ich glaube, die Bundesregierung hat hier einen plausiblen Aufschlag gemacht. Wären auch 30 Terawattstunden zu rechtfertigen gewesen? Ja, sicherlich. Ja. Aber wahrscheinlich müssen wir die Debatten auch mal beenden und machen wir uns nichts vor. Bisher steht ein Konzept, mal schauen, wo das nachher hingeht. Es geht um die kurzfristige Sicherstellung der Gasversorgung in der echten physischen Krise, nicht um einen staatlich organisierten Beitrag, der im kalten Winter für Ausgleich sorgen soll. Das ist eine wichtige Unterscheidung, denn das Letztere bleibt Sache der Gasindustrie.
Aber bleiben wir da noch dran. Herr Aiwanger, Wirtschaftsminister in Bayern, lässt sich mit Folgendem zitieren. Wir brauchen in diesen Krisenzeiten eine nationale Gasreserve, die ihren Namen verdient und unser Land gemeinsam mit einer regulären Wintervorsorge mehrere Wochen lang versorgen kann.
Ja, also wie gesagt, es ist keine Frage der letzten TWH, wie groß die Reserve sein sollte. Wichtig wäre, wenn Herr Aiwanger sagt, was er sich da konkret vorstellt. Ja? Also welches Szenario möchte er über die Gasreserve managen? Wie gesagt, man kann da auch eine höhere Reserve rechtfertigen. Für mich, ehrlich gesagt, ist ein weiterer Punkt, den Herr Aiwanger da auch adressiert hat.
Welcher?
Ja, er fordert, mindestens 1/3 der Reserve in bayerischen Speichern vorzuhalten und er will die beabsichtigte Stilllegung von Speichern in seinem Land verhindern. So war das jedenfalls zu lesen.
Ist das mal wieder ein Bayern-First-Ansatz?
Ja, also zunächst mal Landespolitiker und Landesminister schauen auf ihr jeweiliges Bundesland. Fair enough. Das haben die Bayern auch wirklich nicht exklusiv. In der Sache spricht er einen wichtigen Punkt an, ja. Es geht ja darum, wo sollten denn die Speicher stehen, in denen sich die nationale Gasreserve befindet? Ist wirklich gesichert, dass damit sämtliche Bundesländer unter Berücksichtigung unterschiedlicher Krisenszenarien gleichmäßig versorgt werden können? Das ist doch die Frage.
Haben denn die Bayern ein besonderes Problem in diesem Zusammenhang?
Ja, schauen wir da mal genauer drauf. Also vor dem Ende der russischen Importe kamen riesige russische Erdgasmengen auch in Bayern über die tschechische Grenze und versorgten nicht zuletzt die süddeutschen Bundesländer insgesamt. Seit dem Ende der Belieferung aus Russland erhält Deutschland sein Erdgas in allererster Linie über den Norden bzw. Nordwesten, also ob Norwegen, Belgien, Niederlande oder die ebenfalls in Norddeutschland angesiedelte heimische Gasförderung. Pipelines sorgen dann dafür, dass das Erdgas deutschlandweit verteilt wird. Und Erdgasspeicher gibt es übrigens zum großen Teil, aber zum Glück nicht nur, nördlich der Mainlinie. Wenn es jetzt darum geht, im Krisenfall unter diversen Szenarien Erdgas in ganz Deutschland verfügbar zu haben, muss meines Erachtens dafür gesorgt werden, dass diese Verteilung auf Speicher in ganz Deutschland erfolgt. Neudeutsch systemdienlich. Und ich bin mir sicher, dass die Bundesnetzagentur sich das genau anschauen wird. Wir dürfen also nicht erwarten, dass sich die nationale Gasreserve geballt in einer Region befinden wird. Und Süddeutschland muss da, wie gesagt, genau angeschaut werden. Ebenso die Regionen mit hohem Gasverbrauch. Ja? Das ist natürlich alles insgesamt mit Blick auf das Erdgassystem zu bewerten.
Es gibt unterschiedliche Gasspeicher, Kavernen und Porenspeicher. Gibt es da eine Präferenz?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Kavernenspeicher sich schneller befüllen und auch wieder leeren lassen als Porenspeicher, bei denen das Erdgas in früheren Erdgaslagerstätten eingespeist wird. Und in der Krise wird es darum gehen, möglichst flexibel Erdgas zur Verfügung zu haben. Also, und das spricht sicherlich dafür, dass ein großer Teil der Gasreserve in Kavernen eingespeichert wird, um die Flexibilität und damit die Handlungsfähigkeit zu maximieren. Auch das werden sich die Akteure, jetzt staatliche wie solche aus der Industrie, genau anschauen und danach eine optimierte Auswahl treffen. Es geht ohnehin nicht um einen einzelnen Gasspeicher, der jetzt diese Reserve bildet, sondern wir brauchen die Gasreserve an den richtigen Orten und mit den richtigen Kapazitäten.
Herr Möhring, wir müssen hier auch über Geld reden. Was kostet denn der Spaß und wer zahlt?
Ja, absolut müssen wir hier über Geld reden. Wenn Sie 24 Terawattstunden zu Marktpreisen von jetzt aktuell 40 bis 50 Euro die Megawattstunde kaufen, dann kostet das Erdgas für die Reserve rund 1 Milliarde Euro. Aber wichtig, das Erdgas ist ja nicht weg, sondern eingespeichert. Es behält einen entsprechenden Wert. Ja, das muss entsprechend der Marktentwicklung natürlich regelmäßig neu bewertet werden. Und Finanzierungskosten gibt es natürlich auch, wenn das Geld geliehen werden muss. Also lehnen wir uns mal am EZB-Leitzins von 2,25% an, dann wären das Zinskosten von 25 bis 30 Millionen Euro pro Jahr. Dazu muss noch Speicherkapazität gebucht werden. Wenn ich da mal mit groben Daumen dran gehen will, wenn die Kosten für die Einspeicherung mit 2 bis 3 Euro pro MWH und Jahr veranschlagt würde, dann ergeben sich jährliche Einspeicherkosten von grob mehr als 50 Millionen Euro für die Einspeicherung. Ja? Dass das Wirtschaftsministerium rechnet insgesamt mit Kosten von rund 250 Millionen Euro pro Jahr in den ersten 10 Jahren. Und da sind dann auch noch Transportkosten und Tilgung mit einbezogen. So, und dann frage ich jetzt einfach mal, ist das okay oder ist das zu teuer?
Also mir würden auch andere Dinge einfallen, die die Regierung mit 250 Millionen Euro bezahlen könnte. Aber Sie werden es mir bestimmt sagen.
Ja, wenn doch auch die Politik häufig an Alternativen denken würde, das ist sehr wahr. Die Notfallreserve ist letztlich eine physische Versicherung, die wir hoffentlich nicht brauchen werden. Ja, das bloße Haben dieser Versicherung wird sich aber vermutlich bereits preislich beruhigend auf Märkte auswirken, wenn sich eine Krise abzeichnet. Das ist ein echter Wert und schon mal positiv. Und eine andere Perspektive auf die Verteilung der Kosten, ja, würde sie auf alle Gasverbraucher in Deutschland verteilt, so wären das rund 0,3 Euro pro Megawattstunde. Und was macht man mit so einer Zahl? Also umgelegt auf einen Haushalt sind das eigentlich weniger als 10 Euro pro Jahr. Das hört sich erstmal hinnehmbar an. Aber ich sage auch, ein großes Chemiewerk, das 10 Milliarden Kilowattstunden Jahresverbrauch hat, wäre hier in der Logik mit 3 Millionen Euro pro Jahr dabei. Und ich vermute mal, das kreiert Diskussionen.
Das erinnert mich an die Gasspeicherumlage, mit der die Kosten für die Speicherbefüllung während der Russengaskrise umgelegt wurden. Die hat doch die Bundesregierung mühsam abgeschafft.
Ja, in der Tat. Großes Politikum, die Abschaffung. Aber wir müssen hier die Themen auseinanderhalten, auch wenn es den Zahlungspflichtigen wahrscheinlich egal ist, wofür sie bezahlen. Damals ging es darum, wie wir überhaupt durch den Winter kommen. Jetzt geht es um eine Notfallreserve, also eine andere Qualität, andere Mengen. Im Übrigen, wenn diese Umlage auf alle umgelegt würde, dann träfe sie die Industrieunternehmen auch nur in einem Umfang von 10% von der alten Gasspeicherumlage. Ja? Aber auch da gilt Kostenbewusstsein. Das ist ja auch ein Dauerthema hier für uns. Und das fängt bei der Dimensionierung der nationalen Gasreserve an. Heißt, wie viel Terawattstunden als nationale Gasreserve sind letztlich ausreichend?
Aber die Gasspeicherumlage wird doch jetzt auch über den Haushalt gezahlt. Das kann man doch auch mit der nationalen Gasreserve machen. Das würde doch auch schon in die Diskussion geworfen. Stichwort hoheitliche Aufgabe.
Ja, kann man jedenfalls diskutieren. In der Sache bleibt die Frage, jetzt in der Konsequenz, zahlen alle Steuerzahler? Das ist ja die Übersetzung für Staat oder haushaltsfinanziert. Also zahlen die Steuerzahler oder zahlen die Gasverbraucher? Und ich gebe Ihnen mal Beispiele. Ja, die Kosten für die Erdölbevorratung werden auf die Verbraucher umgelegt, letzten Endes. Nehmen wir die Kosten der EEG-Umlage von über 20 Milliarden Euro pro Jahr. Die wurden zunächst umgelegt direkt auf die Stromverbraucher, aber diese Umlage lief in seiner Höhe durch den Zubau der Erneuerbaren ja dann massiv aus dem Ruder. Und zur Entlastung bei den Stromkosten wurden diese Kosten dann in den Haushalt übernommen und so den Steuerzahlern aufgebrummt. Das Gleiche bei der Gasspeicherumlage. Entlastung insbesondere der großen industriellen Gasverbraucher. Darum ging es in dem Kontext. Ja? Wenn wir die Kosten der Energieversorgung ehrlich allokieren wollen, muss man zunächst eine Umlage und deren Tragfähigkeit diskutieren. Das wäre mein Startpunkt. Und dabei mag man sich dann die Frage stellen, was denn die Gasverbraucher dafür können, dass nicht zuletzt durch Geopolitik die Notwendigkeit für eine nationale Gasreserve entstanden ist, die wir vorher nicht brauchten. Hört sich an wie hoheitliche Aufgabe, muss Staat machen. Last not least, die Bereitschaft, den Steuerzahler neue Kosten aufzubürden, das mag politisch eher gering sein. Ich vermute mal, es wird auch das Argument kommen, dass die wirklichen Kosten der Erdgasnutzung gezahlt werden sollen. Kurz, keine Subventionierung der Fossilen, wird das dann zusammengefasst. Ja? Und dieser Argumentation kann man dann entgegenhalten. Ja, können wir machen, sollten wir dann aber auch bei der Stromnutzung durchhalten. Stichwort EEG-Umlage und Tragung dieser Umlage durch den Haushalt. Was sage ich damit? Eine solche Diskussion ist ein Tummelfeld für politisch motivierte Argumentation. Ich würde mich schon freuen, wenn die Argumente in sich konsistent auf dem Tisch liegen. Ja? Und der Schlüssel zur Akzeptanz liegt meiner Ansicht nach hier tatsächlich in dieser sichtbaren Kosteneffizienz. Und dann muss man das schlicht entscheiden.
Was machen eigentlich die europäischen Nachbarn? Ist Deutschland mal wieder Vorreiter? Nationale Gasreserve aus Angst vor der Krise? Das sehe uns doch ähnlich.
Ja, nein, aber die ersten werden wir nicht. Also in Österreich wurde eine strategische Reserve im Umfang von 20 Terawattstunden bei der Gaskrise in 2022 etabliert. Und das passt bei oberflächlicher Betrachtung nicht dazu, dass Österreichs Gasmarkt nur grob 10% des deutschen Gasmarkts ausmacht. Ja, also die Österreicher einen strategischen Speicher, der rund ein Viertel ihres Jahresverbrauchs abdeckt. Aber da ist dann eben wichtig, die Österreicher haben einen ganz anderen Fall gelöst. Sie bezogen seinerzeit rund 80% ihres Erdgases aus Russland. Und das Risiko musste gelöst werden. Ja? Und ob man das jetzt noch braucht in Österreich, das ist eine andere Frage, müssen wir heute nicht diskutieren. Deutschland steht mit seinen gut ausdiversifizierten Importmöglichkeiten ganz anders da. Entsprechend anders ist die Risikolage. Wie gesagt, die jetzt diskutierte Lösung ist erst einmal ein Staat, der aber auch nicht jedes denkbare große Ausfallrisiko managt. Das muss man logischerweise wissen. Wir sind gut beraten, wenn wir die Diversifizierung unserer Gasversorgung integriert betrachten und strategisch entwickeln. Ja? Ich rede hier ja gerne über die Niederländer und deren Herangehensweise. Auch dort sind jetzt nationale Gasreserven im Gespräch, auch dort eher in geringem Umfang und mit vergleichbaren Erwägungen wie hier in Deutschland.
Kosten unten halten, das klingt gut. Hätte es nicht Alternativen gegeben? Es ging doch Jahrzehnte alles gut. Die Gasindustrie hatte es ohne Extrakosten im Griff, haben Sie doch eben selbst gesagt.
Ja, und auch gut, dass Sie da nochmal nachhaken. Aber ich hatte eben auch gesagt, dass die geopolitische Situation rund um den globalen LNG-Markt für mehr Unsicherheiten und Risiken sorgen. Und das können auch die Importeure dann nicht mehr leisten. Ja? Also das passt schon mit dem Etablieren einer solchen Krisengasreserve. Aber Sie haben an einer anderen Stelle recht. Wir dürfen nicht glauben, dass diese Gasreserve von 24 Terawattstunden uns jetzt über alles hinweghilft. Was ist eine kurzfristig einsetzbare Soforthilfe, eher für Tage, nicht für Monate? Heißt, wir müssen die Anforderungen an eine sichere Gasversorgung weiter adressieren. Sichere Gasversorgung besteht aus unterschiedlichen Elementen. Eine davon ist nun die nationale Gasreserve und die ist nur für die physische Krise.
Und was brauchen wir noch?
Was wir hier im Podcast schon so oft angesprochen haben, eine Gasversorgungsstrategie, die uns gegen Lieferunterbrechungen weitestgehend absichert, soweit man das eben kann, hatten wir diskutiert.
Zum Beispiel?
Langfristige Importverträge, die das LNG auch sicher nach Deutschland bringen, nicht nur Spotlieferungen, die an den höchsten Bieter gehen. Das ist übrigens auch preislich die schlauere, weil günstigere Lösung. Das schafft Versorgungssicherheit, echte Versorgungssicherheit. Letzten Monat haben wir uns ja hier über die Methanverordnung unterhalten. Ja, auch sie schafft Unsicherheiten und Risiken. Auch das muss gemanagt werden. Und daneben gilt es natürlich, für gefüllte Erdgasspeicher zu sorgen. Da hatten wir ja vorhin schon andiskutiert. Ich glaube, wir brauchen eine ernste Diskussion, die Verantwortung für Speicherbefüllung wieder dem Markt und den Gashändlern zu überlassen.
Sonst erwähnen Sie doch bei der Gasversorgungsstrategie immer auch die heimische Gasförderung.
Absolut. Und das ist ein weiteres Standbein. Und ich bleibe massiv irritiert, dass die politische Debatte sich weiterhin diesem Thema nicht zuwendet. Heimische Gasförderung funktioniert doch im Winter genau wie ein Speicher. Je mehr Erdgas ich hier im Land fördern kann, umso weniger Speicher brauche ich letztlich. Und umso geringer ist das Risiko von Lieferunterbrechungen. Aber in guter deutscher Manier fassen wir diese Diskussion trotz des erkennbaren Nutzens nicht an. Warum nicht? Weil die Debatte potenziell unbequem wird. Wir lösen es wie so häufig über Dritte. Wir kaufen stattdessen LNG und beklagen dann die großen Kosten für Energieimporte. Also das ist schon eine scheinheilige Debatte. Immerhin speichern wir es hier in Deutschland ein, aber das wäre sonst auch wirklich nicht mehr argumentierbar gewesen, wenn wir das woanders einspeichern würden. Die Tatsache, dass heimische Erdgasproduktion gut für die Volkswirtschaft und wegen der besseren Klimabilanz auch gut fürs Klima ist, die wird einfach ignoriert. In Deutschland wird weiterhin argumentiert, dass ein Ende der Erdgasproduktion ein echtes, positives Klimasignal an die Welt wäre. Ist es nicht, haben wir hier oft diskutiert und das muss angesprochen werden. Also, nationale Gasreserve, ja, sie kann umso kleiner ausfallen, je sicherer und risikofreier die Versorgung im Übrigen ist. Und dafür brauchen wir Marktanreize für die Speicherbefüllung und eine nachhaltig wirkende Gasversorgungsstrategie. Langfristige LNG-Verträge und den Ausbau der verbrauchsnahen heimischen Erdgasproduktion hier in Europa. In dieser Kombination verschafft uns das eine maximal resiliente Gasversorgung. Die Elemente müssen ineinander greifen, sonst bleibt es Stückwerk, auch die nationale Gasreserve.
Herr Möhring, vielen Dank für dieses Gespräch. Die Gasspeicher in Deutschland werden uns noch länger beschäftigen. Spätestens im Winter sollten die Speicherstände tatsächlich auf niedrigem Niveau bleiben. Das war es aber heute zur Frage der nationalen Gasreserve. Wir bleiben dran. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt, am ersten Donnerstag im Monat.